Es ist interessant, dass an der letzten Strophe das Aber nicht kommt, sondern die Begründung kommt. Beim Refrain kam immer das Aber und beim letzten Refrain ist das Denn. Der Herr ist immer noch größer. Also wirklich ein Stück Schlusspunkt im Blick auf diese Aussagen. Kehren wir zurück zu den Ausführungen von vorhin. Wieder wie sonst Verstehensfragen, wenn etwas nicht rübergekommen ist, missverstanden wurde. Als erstes, bitte. Also die Frage war gewesen, den Satz nicht ganz verstanden, Aggression ist die Kehrseite der Depression. Sehr oft ist es so, wenn wir jetzt mal ausklammern, die endogene Depression. Die endogene Depression, wie es das Wort sagt, von innen kommend, ist an sich die schwerste Depression. Man ist von wissenschaftlicher Seite aus noch nicht ganz sich im Klaren, woher sie kommt. Man hat Ansätze, indem man weiß, sie kommt im Frühjahr und im Herbst, wenn sich die Natur umstellt, dass auch der Körper sich umstellt. Und sie hängt eventuell zusammen mit Stoffwechsel bzw. Hormonstörungen im Gehirn. Sie ist also, und sie kann ein Stück vererbt, auch als vom Erbgut her mitgegeben sein. Das ist so der Stand im Augenblick. Diese endogene Depression lassen wir jetzt mal draußen, nehmen die anderen Depressionsformen, sagen wir mal die reaktiv bedingte Depression, wo jemand falsch reagiert, oder die neurotisch bedingte Depression, die meistens auf frühkindliche Störungen zurückgeht, da zeigt es sich sehr oft, dass Depression im Sinne von falschem Reagieren, im Sinne von Druck, im Sinne von Zwang, dass ich es entweder in mich hineinfresse und daraus diese Kräfte der Zerstörung kommen, oder die andere Seite, dass ich es nach außen, und das wäre jetzt die Aggression, nach außen bringe. Der schützt sich zwar ein Stück weit im Blick auf sich selbst, dieser Mensch, aber er verletzt in einem hohen Maße unkontrolliert andere Menschen. Es ist sehr schwer, mit ihm dann umzugehen, weil er aggressiv wird. Deswegen die Kehrseite. Der eine frisst es in sich hinein und der andere bringt es als Aggression nach außen. Das ist eine andere Ausdrucksform, wie er versucht, damit fertig zu werden. Deswegen das Bild von der Kehrseite. Sodass also selbst ein depressiver Mensch kann, auch dort, wo Phasen von Psychose kommen, kann ganz aggressiv werden. Er kann so stark werden, körperlich so stark werden, dass man mehrere Personen braucht. Er kann, wie man sagt, in die Manie hineinkommen. Da heißt es Auto verstecken, Autoschlüssel, Sparbücher weg. Sonst macht er Einkäufe, die man nicht mehr rückgängig machen kann und all diese Dinge, wo er also ganz, ganz stark ist, wo also ein von der tiefen Höhenflug sozusagen kommt. Und deswegen dieses Bild, dass also Aggression eine Kehrseite sein kann von einer Depression. Dieses nach außen mächtig erscheinen kann eine Kehrseite sein von dem ich mit mir allein mich zurückziehen in mich hinein. Das als Bild davon. Also verschiedene Erscheinungsformen.
Ich habe an einer Stelle noch etwas weitergedacht, und zwar bei dem Umgang mit der Angst.
Ja.
Wenn wir als Erwachsene lernen müssen, mit dieser Angst umzugehen, haben wir das ja nicht gelernt als Kinder.
Ja.
Und ich habe kleine Kinder und habe gedacht, wie gehe ich mit der Angst als Vorschützung zu Beispiel, wenn die kleine Und dann erklärt jede Mutter, du weißt, brauchst keine Angst haben, ich bin da und dann bin ich noch zu deiner Ängsten da, nein, ich gehe nicht, ich sage das selber. Dann habe ich gedacht, eigentlich müssten wir doch nicht hinsagen,
die Frage war Umgang mit der Angst. Vor allen Dingen als Erwachsener müsste man zurückfragen, wie ist man mit den, als Kind schon im Blick auf dieses Thema Angst mit einem umgegangen, und auch die Frage beim Vorschulkind. Im Grunde haben Sie recht. Aber nicht dann, das wäre an sich der richtige Ansatz. Jawohl, du hast Angst. Aber jetzt trotzdem, weil es gibt ja heute solch unterschiedliche Phänomene im Blick auf Angst. Es gibt Angst, und die zumindest die Psychologen versuchen das auseinanderzuhalten, dass sie sagen, Angst ist nicht definierbar. Dort, wo sie von was Konkretem sprechen, sagen sie Furcht. Furcht beziehen sie also auf etwas, was man formulieren kann, wovor ich Angst habe. Und Angst kann undefinierbar sein. Dass einer sagt, ich habe Angst und weiß gar nicht, woher sie kommt. Ich weiß nicht, warum ich Angst habe. Und da setzt es jetzt wieder ein, was wir in diesen Tagen schon ein paar Mal gesagt haben. Ich darf dann über einen solchen Satz auch beim Kind nicht so schnell hinweggehen, sondern muss mir Zeit nehmen. Und so wie dieses Mädchen mir geschrieben hat, ich glaube, wenn ich es gesagt habe, dadurch, dass sie... Ich habe in der Gemeinde immer gehört, wenn ich gesagt habe, ich habe Angst, dass man mir gesagt hat, du brauchst doch keine Angst zu haben, Jesus ist da. Und ich habe dem Mädchen geschrieben, ich kann sie verstehen, dass sie Angst haben. Und dann schreibt sie mir zurück, weil sie schreiben, sie können mich verstehen, dass ich Angst habe, ist meine Angst weniger geworden. Das ist simpel, aber es ist ein erster Ansatz, sodass wir mehr Zeit investieren müssen und wirklich so einsetzen, wie sie sagten. Du hast Angst, du darfst Angst haben. Kannst du mir mal erzählen, warum du Angst hast? Was ist denn heute passiert? Und nun verschiedenste Variationen. Es kann ja sein, ich will jetzt mal Variationen aufzeigen, es kann ja, kann, nicht muss sein, das Kind hat geträumt in der Nacht. Das ist ins Gefühl übergegangen. Jetzt merken wir schon eine Parallele zum Gefühl. Und das bestimmt sein Gefühl, weil es mit einem Albtraum aufgewacht ist für den Morgen. Oder in der Woche, im Tag vorher, hat es mitgekriegt, und das macht viel aus im Blick auf Ängste, dass Vater und Mutter sich stritten. Und es hat Angst, Vater und Mutter zu verlieren. Obwohl gar nichts gefallen ist. Also, dass ich das nicht dem Kind, aber dass ich mal frage, warum hast du Angst? Vielleicht schon einen Anstoß geben, dann hast du was geträumt. Es könnte auch sein, und diesen Bereich müssen wir eben auch in Betracht ziehen, dass dieses Kind ein sensibles Kind ist. Vielleicht ist, ohne dass es gemerkt hat, auf dem Weg hierher ihm ein Hund begegnet. Es hat Angst vom Hund. Oder es war in einer gefährlichen, wo es gar nicht beteiligt war, in einer gefährlichen Straßensituation. Oder es bis dahin, es geht in den Tag hinein und fühlt sich körperlich vom Magen oder sonst irgendetwas. Sein Kreislauf ist vielleicht unten. Das sind vielleicht ganz banale Dinge, die ich Ihnen jetzt hier sage, wo das Kind aber sein Gefühl signalisiert, weil es gar nicht anders artikulieren kann, als dass es sagt, ich habe Angst. Und da dürfte ich und sollte ich, genau wie Sie sagen, ihm zugestehen. Du hast Angst. Das darfst du auch haben. Aber hilf mir mal, wollen wir mal miteinander fragen, warum du Angst hast? Kannst du mir das erzählen? Kannst du das irgendwo, wo fühlst du das? Dann wird es meistens da. Oder wenn es anfängt, auf den Magen zu deuten, merkt man ja schon, nicht, wo die Angst sitzt. Und von daher kann ich also ein Stückchen weitergehen und kann ihm helfen, schon in Kindheitstagen mit Ängsten zu leben oder anders umzugehen, ihm Zusammenhänge zu erklären, warum es jetzt Angst hat, kann ihm auch dann ehrlich sagen, nicht blöffend, die Angst, wenn es zum Beispiel auf der Magen, die Angst geht wieder vorüber. Und es lernt von daher auch mit Ängsten leben. Das ist richtig, vielen Dank für den Einwand. Also, aber dass es uns deutlich wird, vielschichtig. vielschichtig. Lasst uns also bei Phänomenen auch von Angst nicht immer sofort an Glaubensdinge denken. Wobei nun das, das merken wir jetzt wieder, ich bin immer froh für Ihre Beiträge, weil die unterstreichen dann das, was ich so theoretisch, gedankenmäßig versuche, darüber zu bringen. Das zeigt schon wieder eine Frage zu meiner Wertigkeit. Also zu der Frage auch von Minderwertigkeit. Das ist eine Frage, wie sehe ich mich, wie taxiere ich mich? Es entsteht ja sehr oft Spannung daraus, entweder ich unterschätze mich oder ich will mehr sein, als ich bin. Und dadurch, dass ich mehr sein will, als ich bin, untergrabe ich auch bereits schon mein Sein. Der erste Schritt wäre, dass ich Mut finde, der zu sein, der ich bin. Da setzt ein Gesundungsprozess ein. Und da hören, denn kann ich wieder aus eigener Betroffenheit sagen, viele dieser Dinge habe ich erlitten oder erleide ich, und nicht, dass das, was ich da referiere, bei Ihnen da drüben ankommt, oh, der hat's gefressen, da klappt alles. Nein, ich bin immer Lernender. Ich habe natürlich manche Dinge wirklich so gelernt, dass ich besser mit ihnen umgehe. Aber ich bin immer Lernender. Ein kleiner Exkurs herein nochmal, die Schwester Bertha Isselmann. Ich habe manchmal in meinem Leben die Sehnsucht, ja, das Lernen würde mal aufhören. Auch von, jetzt nicht wissensmäßig, auch vor allen Dingen in der Schule Jesu Christi, ich hätte mal eine Atempause so irgendwo. Und das habe ich, als ich mal wieder richtig durchhing, der Schwester Bertha Isselmann gesagt. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben, mit der Anschrift an die Firma Kraft und Licht Wetzlar. Der kam also im ERF an und da schrieb sie mir, Bruder Scherer, ich kann das verstehen, aber ich will Ihnen was sozusagen aus meinem eigenen Leben hier sagen. Sie sind versetzt in ein neues Semester. Jetzt müssen wir sie wieder von vorne anfangen, alles neu zu lernen. Und das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen, dass ich mir sagte, das ist Gottes Güte, nicht Druck. Der will mich zubereiten, gebrauchsfähiger machen. Und da geht's eben auch durch Tiefe. Da lernt man. Ich habe am meisten gelernt im Blick auf Betroffenheit in den Erschütterungen meines Lebens. Dass ich Menschen heute ein Stück weit verstehen kann, so kann ich auch die Phase rückblickend meines Herzinfarktes besser verarbeiten. Dass ich sage, Gott hat aus diesen krummen Linien noch gerade geschrieben, indem er mich barmherziger gemacht hat, verständnisvoller gemacht hat. Er hat mich zubereitet, nach dieser Zeit des Chefredakteurs, dann die Nachfolge von Richard Griese anzutreten und den Seelsorgedienst zu machen. Vorher wäre ich für diesen Dienst nicht so zubereitet gewesen, wie nach diesen Erschütterungen. Von daher habe ich Verständnis für depressive Menschen. Und ich merke auch, ich muss lernen, Grenzen zu akzeptieren. Wenn ich Grenzen überschreite, beginnt die Talfahrt, muss ich die Flucht nach vorne antreten, muss wieder in ein Sanatorium gehen und muss wieder aufbauen. Ich darf also meine Kräfte nicht überziehen, sonst wird es problematisch. Aber jetzt bin ich abgeglitten. Helfen Sie mir noch mal. Was war die andere Frage, wo ich zurückkommen wollte? Mit der Angst vor der Blamage. Dass also da Spannungen drin sind, dass ich sein darf. Dass ich auch dazu stehen darf. Ich bin nicht der fertige Mann. Ich bin im Lernen. Lernen ist also ganz wesentlich in diesen Bezügen. Und Lernen heißt auch, sich in seinen Begrenzungen annehmen und dazu stehen. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Aber ehe ich anders werden kann, muss ich bereit werden, meinen Ist-Stand anzunehmen. Sie wollten was fragen? Gerne, bitte. Ja, ist gut. Ich hatte gestern gesagt, vergeben heißt nicht vergessen. Und doch ist jetzt die Frage, wo ist der Einklang, dass, wenn ich es nicht vergesse, es nicht in mir brodelt, weiter agiert. Vergeben ist eine Gesinnung. Vergeben ist nicht nur ein punktuelles Handeln. Matthäus 18, Jesu Worte zeigen und das, wo der Petrus, denn Petrus will ja eine Grenze von Jesus gesagt bekommen. Wo kann ich ruhigen Gewissens aufhören, nicht mehr zu vergeben? Und da sagt der Herr, und dabei ist es gut jetzt, um die Fragestellung des Petrus zu verstehen, gut zu wissen, dass die Rabbinen der damaligen Zeit verpflichtet gewesen sind zu dreimaligem Vergeben. Und der Petrus hat gedacht, der Meister muss eine helle Freude an mir haben, wenn ich sage, ich bin siebenmal bereit. Und da sagt der Meister zu ihm, du täuschst dich. Siebenmal, 70-mal. Und die Zahlensymbolik sagt ja, einfach nun hier, das ist eine Zahl der Unendlichkeit. Also ist Vergebung nicht nur ein punktuelles Geschehen, sondern es ist eine Gesinnung, eine Haltung. Und da ist schon etwas. Vergeben würde heißen, wirklich, ich vergebe dem, der an mir Unrecht getan hat. Vergessen muss nicht sein. Vergessen kann mir helfen, dass es nicht brodelt, wenn ich die Rache, und das ist ja biblisch, Gott überlasse. Also die Heimzahlung. Denn wir sind innerlich irgendwo immer angelegt auf Ausgleich. Irgendwo wollen wir Genugtuungen haben, wenn uns einer verletzt hat. Entweder er soll kommen oder hat er genug Buße getan, wie immer unsere Gedanken sind oder was. Nein, nein, der Herr sagt, überlass die Kompetenz, du hast nicht den Durchblick. Überlass die Kompetenz des Heimzahlens mir. Die Rache ist mein. Und eine Hilfe, damit es nicht in ihnen weiter, in uns, denn da geht's mir genauso wie anderen auch, dass es nicht in uns brodelt, ist das Lieben lernen. Schenk mir Liebe zu diesem Menschen. Und da merken wir, jetzt kommen wir wieder an die Grenze unserer Liebesfähigkeit. Und da ist nun das, was 1. Korinther 13 ist. Nur über den Herrn sind wir an diese Quelle angeschlossen, der Liebe. Und je mehr wir, hier verbindet sich einfach die Schrift zu einem Ganzen. Je mehr ich hineinwachse in die Gesinnung Jesu. Und das ist nun das auch mit unseren Überlegungen in diesen Tagen. Wenn der Herr seine Verkündigung begonnen hat, wie Luther sie übersetzt, tut Buße, dann steht im griechischen Grundtext ja dieses Meterneuerte. Ändert eure Gesinnung. Denkt um. Und das hängt also ganz eng mit unserem Text zusammen. In die Gesinnung Jesu hineinwachsen heißt umdenken lernen. Und wie hat Jesus gehandelt? Wie hat er sich verhalten? Wie ging er vor? Wie hat er heimgezahlt? Im guten Sinne. Ist im Grunde genommen eine weitere Erläuterung meines Blockens, meines Haltsagens. auch von den Gefühlen her stoppen, bitte. Richtig, deswegen sollen wir, das ist ein pädagogischer Zug unseres Herrn, warum auch nicht vergessen. Ganz genau, dass wir nicht dieselben Fehler wieder machen. Es gibt allerdings auch das andere, dass Gott dieses Vergessen schenkt. Das gibt es auch. Aber wer es zwingen will, davor warne ich eben. Wer Vergessen zwingen will, in den meisten Situationen wird krank. Weil er mit Gewalt etwas so verdrängt, dass er es im Grunde genommen versteckt in den Falten seiner Persönlichkeit. Und aus diesen Falten seiner Persönlichkeit, wo er es versteckt hat, agiert es, wie ich das schon mal gesagt habe, unkontrolliert. Es ist eben nicht bewältigt. Es ist versteckt. Es ist verdrängt. Das sind wie Heckenschützen. Und deswegen kann also genau das, was Sie sagen, eine heilsam pädagogische Maßnahme unseres Herrn sein, nicht um uns zu quälen, nicht um uns weh zu tun, sondern dass wir dieselben Fehler einfach nicht wieder machen. Bitte. Ist gut, dass Sie fragen. Also Verhaltenstipps, wenn jemand in die Seelsorge kommt, ist es ja nicht selten, dass auch eine dritte Person belastet wird und die Grenze des Afterredens ist sehr naheliegend, ob es da Hilfen gibt. Eine grundsätzliche Hilfe heißt, jetzt im Bild gesprochen, leihen Sie dem, der sich bei Ihnen ausspricht, nur ein Ohr. Das andere Ohr muss immer frei bleiben für den Beklagten. Also im Bild, was ich im Bild sage, heißt, Sie müssen immer bei allem, wo Sie reagieren, immer für sich dran denken, eigentlich müsste ich jetzt die Stimme dieses Dritten, das Argument dieses Dritten hören. Wenn das ein Stück Ihres Denkens, das kann es werden, ein Teil Ihrer seelsorgerlichen Haltung, werden Sie vorsichtig werden. Ich will es Ihnen mal noch deutlich machen, an einem Brief. Wenn mir also, oder uns, jemand schreibt aus dem Altenheim, was ich vorhin von der Paranoia angeschnitten habe, Herr Scherer, ich werde permanent bestohlen. Dann heißt es für uns vorsichtig jetzt bei der Antwort. Denn wenn wir schreiben, was sind Sie, eine arme Frau, ich karikiere jetzt ein bisschen, dass man sie immer dort bestiehlt. Dann geht die Frau mit meinem Brief zu der Leitung, sagen, sehen Sie, der Evangeliumsrundfunk sagt es auch. Also muss ich Acht geben in meiner Formulierung. Dasselbe gilt für jegliche Eheberatung oder überhaupt, wo Dritte sind. Immer, also nicht falsch selig trösten für jemanden, der sein Herz bei Ihnen ausschüttet und Rat sucht, immer ein Ohr frei behalten für den Beklagten. Das ist eine Grundregel. Die zweite Regel, die mit dazukommen kann, ist, dass Sie bei diesem Gespräch Ihr Gegenüber fragen, jetzt komme ich auf einen, dann darf ich jetzt einschieben hier, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mit dazukommen sollten heute noch oder morgen. Wir haben also im Laufe der Zeit im ERF einen Gesprächsnotizbogen entwickelt. Der hat schon manche, es kommt wieder eine Neuauflage, aber mit nur ganz geringen Veränderungen. Man sollte bei seelsorgerlichen Gesprächen sich Notizen machen. Es kann passieren, wer das nicht kennt, dass das Gegenüber zunächst mal irgendwo misstrauisch ist. Dann sage ich mein Gegenüber, machen Sie sich bitte auch Notizen. Denn meine Arbeitsweise ist die, dass beim nächsten Gespräch, und ich gebe meinen Leuten in Anführungszeichen, oder die, die zu mir kommen oder zu uns kommen, Hausaufgaben auf. Schreiben Sie sich bitte auf, was wir miteinander ausgemacht haben, was Sie in der Zwischenzeit, bis wir wieder ein Seelsorgegespräch haben, erledigen wollen. Ich gehe davon aus, dass mein Gedächtnis ähnlich groß ist oder ähnlich minder groß ist. Ich mache mir Notizen, machen Sie sich auch Notizen. Sodass da die Blockade schon mal abgebaut ist, wenn er das nicht kennt. Bei so viel Gesprächen, bei so viel muss ich mir Notizen machen, um zu wissen, wenn ich systematisch vorgehen will, bei aller Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, was haben wir das letzte Mal besprochen? Ich brauche auch Notizen im Blick auf die Situation, um zurückzufragen, wenn ich an einen, war irgendwann gestern eine Frage, glaube ich, wenn ich an einen Nullpunkt komme, es geht nicht mehr weiter, dass ich dann auf jeden Fall, ehe eine Pause kommt, sage so, und ich habe für mich meine Zeichen, Rotstift heißt für mich immer, Achtung, irgendwo, vergiss es nicht, dass ich also meine Notizen zurückgehe und sage, schauen Sie mal, seit Anfang unseres Miteinanderarbeitens haben wir das angesprochen, ganz konkret. Sie haben gesagt oder wir haben den Eindruck, wir kommen nicht weiter. Was haben Sie von dem, was wir konkret anpacken wollten, in der Zwischenzeit angepackt? Meistens zeigt sich, aus dem entsteht schon wieder eine neue Phase und wir kommen weiter. Denn es ist sofort die Frage, haben Sie es angepackt? Was kam raus? Haben Sie es nicht angepackt? Warum nicht? Es ist also eine völlig neue Phase wiederum da des Miteinanderarbeitens. Und das ist jetzt ein Punkt, zum Beispiel ein weiterer. Dass Sie Ihr Gegenüber fragen, und das halten wir miteinander fest, ich bei mir und mein Gegenüber bei sich, geben Sie mir die Erlaubnis, das, was Sie über den Dritten, der nicht anwesend ist, hier mir gegenüber kundtun, wenn es notwendig ist, dort ins Gespräch zu bringen. Also wenn es Anklagen sind. Oder die andere Variante, geben Sie mir die Erlaubnis, sind Sie mit einverstanden, wenn wir nicht weiterkommen, wir ziehen die dritte Person mit hinzu. Es gibt also die ganz unterschiedlichsten. Und die andere Sache ist, die vielleicht noch vor diesen zwei Punkten bei mir oft stattfindet, dass ich die Frage stelle, je nachdem, um was es geht, ist überhaupt der Dritte in dieser Gesprächsphase notwendig? Müssten wir nicht über Sie sprechen zunächst einmal? Es kann natürlich sein, in dem Bereich, wo Demütigungen, wo Verletzungen stattgefunden haben, dass der Dritte schon gleich in den ersten Gesprächen mit hineinkommt. Aber sehr oft zeigt es sich, dass es unwahrscheinlich heilsam ist, zu sagen, lassen wir den Dritten erstmal draußen. Sondern sprechen Sie einmal nicht nur über Ihre Gefühle, das ist auch ganz wesentlich, sondern sprechen wir einmal über Fakten. Sprechen wir einmal darüber, warum haben Sie so reagiert. Weil es natürlich sehr einfach ist, und das ist ein Stück unserer, auch als Kinder Gottes, unserer Wesens. Suche einen Sündenbock. Oder, es sind so viele Varianten. Es kann natürlich auch jemand sein, dass jemand falsch demütig ist. Und er zieht sich alle Schuhe an, die ihm nicht passen. Und er stolpert permanent, weil er sich die verkehrten Schuhe anzieht. Er zieht sich alles an, es war überhaupt nicht auf ihn gemünzt. Macht jemand ein komisches Gesicht, ich habe einen Fehler gemacht. Das muss man auch bei uns, praktizieren wir auch bei uns im Haus. Ich gehe manchmal sehr schnell durchs Haus. Und tu dann nicht so freundlich jemanden grüßen am ersten Mal, wie es vielleicht notwendig wäre. Also müsste es dann daraus entstehen, kann ja sein. Und vielleicht mein, an dem ich vorbeigehe, der hat auch eine Laus über die Leber gekrabbelt. Und dann denkt er, ja, hat der Scherer was gegen mich?
Die kleinsten Dinge, je nachdem, wie sensibel jemand innen drin ist, wie er verletzt ist, können dann Missverständnisse bringen, sodass es manchmal auch vielleicht nötig ist, im Vorfeld überhaupt zu klären. Habe ich einen Mensch mir gegenüber, der, jetzt kommen wir wieder an unsere Gedankengänge, der alles nur schwarz sieht, dann brauche ich im Grunde genommen gar nicht über den Dritten zu sprechen. Der kann für einen Augenblick der Aufreißer sein, für eine Konfliktsituation, die Konfliktsituation liegt aber in mir selbst. Deswegen wiederum als Vorfeld von seelsorgerlichen Gesprächen grundsätzlich die Frage, die wir gestern hatten, in diesem, er sah ihn an, er liebte ihn, also Vorfeldabklärungen. Und dann kann es passieren, und dann sind wir ganz bei unserem Herrn wieder, auch Matthäus 18, da ist uns genau gesagt, wie wir vorzugehen haben. Dass der zweite Schritt nicht vom ersten, der dritte Schritt nicht vom zweiten. Also wo es wirklich um die Frage geht, die Übersetzungen sind Luther 84 und, was ist die neue? 86 ist die neueste, die sechste? 84 neueste. Also dann die vorher, 76 ist dann die andere. Da ist schon wieder ein Unterschied drin. In der alten Luther-Übersetzung heißt es, sündigt dein Bruder an dir. Meines Erachtens, glaube ich, in der neuesten Luther-Übersetzung ist dieser Einstieg Matthäus 18 anders. Aber ich bleibe mal bei der alten. Da ist uns der Weg genau vorgeschrieben. Wenn er an dir sündigt, gehe du hin. Wir denken ja meistens, der soll kommen. Was soll denn ich hingehen? Der ist doch an mir schuldig geworden. Der soll kommen. Nein, gehe du zu ihm hin. Und nun kommt das. Lässt er sich nicht zurechtweisen. Luther setzt Strafen. Hier ist wieder das Wort von, im positiven Sinne von, auf den richtigen Weg bringen. Lässt er sich nicht zurechtweisen unter vier Augen. Hole einen oder zwei dazu. Das ist der nächste Schritt. Ist das nicht möglich? Dann erst wird der nächste Schritt gesagt. Also uns wird genau und hochinteressant, Geschwister, das Behalten von Sünde, da ist ja auch der Zusammenhang von wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, das Behalten von Sünde ist von diesem Text her in den Zusammenhang der vielen gestellt. Und das Lösen von Sünde ist im Zusammenhang des einen gestellt. Am Ende dieses Prozesses steht die Gemeinde. Das sind die vielen. Hier ist also, ich will das nur, das heißt nicht, dass nicht auch im einzelnen seelsorgerlichen Gespräch, wenn jemand, wenn man nach den drei Lutherfragen gehen will, willst du also losgehen, dich lossagen und dergleichen, willst du dich an Jesus binden? Wenn da einer die drei Fragen nicht mit Ja beantwortet, spreche ich ihn auch nicht im Namen Jesu frei. Mache ich auch nicht, weil die Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind. Aber jetzt, es gibt ja Situationen, wo es viel brenzlicher ist. Da ist das Vergeben nicht in den Machtbereich des Einzelnen gestellt. Oder das Nicht-Vergeben. Das Vergeben schon, Entschuldigung, das Nicht-Vergeben. Sondern da wird die gesamte Gemeinde in die Verantwortung genommen. Also uns werden auch vom Wort her eindeutige Schritte gegeben. Und es kommt natürlich auch die eigene Verantwortung hinzu, dass ich jemanden, wenn ich merke, der spricht ja nur über andere. Der kommt in dem Ganzen nur als Opferlamm vor. Dass ich dann sage, also wir sollten jetzt mal, das sage ich dann, Schluss machen mit dem Belasten von einem oder zwei oder drei oder die ganze Gemeinschaft, was es schon geben kann, dass wirklich alle anderen schuld sind, aber es ist ganz selten. Und ich nicht. Es ist ganz selten. Weil selbst wenn andere zuerst an mir schuldig geworden sind, werde ich oftmals ganz schnell schuldig, indem ich verkehrt reagiere. Und schon bin ich mit drin. Dass ich aber dann trotzdem sage, ich habe jetzt den Eindruck, da muss man sich überwinden manchmal.
weil man selbst in einen Zwiespalt kommt, dass man aber dann sich überwindet und sagt, wir machen jetzt einmal mit dem Anschuldigen von anderen Personen, vielleicht muss man sich dann, deswegen ist das Auge in Auge sprechen oft hilfreicher. Der Brief hat seine Chancen wie seine Grenzen, weil ich dann sofort merke, wenn ich sage, mit dem Anschuldigen, ob der blass wird, ob Tränen in die Augen kommen, dann habe ich ihn irgendwo getroffen, mein Gegenüber. Vielleicht getroffen im Sinne auch von verletzt. Also muss ich mich korrigieren und muss dann sagen, wir wollen jetzt mal Schluss machen, dass wir nur von den Verletzungen, denn es kommt ja auch bei einem selbst manchmal dann etwas über die Lippen, was zwar stimmt, wo man aber im Nachhinein sagt, du hättest es vorsichtiger formulieren müssen. Und wenn das kommt, dann haken Sie nach, bitte. Dann tun Sie diesen massiven Satz von vorher, also wie jetzt mit dem Anklagen, den korrigieren Sie. Sie können ihn nicht zurücknehmen, aber Sie können ihn abschwächen durch Korrigieren, indem Sie sagen, wir wollen jetzt mal aufhören, mit den Verletzungen, die der andere Ihnen zugefügt hat, nur darüber zu sprechen. Wie haben Sie denn reagiert? Jetzt sind wir bei ihm. Und jetzt müsste hören und Acht geben. Wahrscheinlich beim dritten Satz ist er schon wieder beim anderen. Dann sagen, halt, da waren wir so lange schon 45 Minuten. Zurück, wie haben Sie reagiert? Warum haben Sie das so empfunden? Hätten Sie auch anders reagieren können? Warum haben Sie es nicht gemacht? Da kommt, und wenn Sie jetzt nicht beginnen, sich aufzuschreiben, was da an Antworten kommt, vergeben Sie sich so viele Chancen fürs nächste Gespräch. Das sind, im Bild gesprochen, das sind jetzt so viele Enden eines Knäuels, eines Wollknäuels im Bild. Wenn Sie die nicht beachtet haben, denn die brauchen Sie für die nächsten Gespräche, um zu ziehen, dass sich das entwirrt. Also ist es eine unwahrscheinliche Hilfe, einen Gesprächsnotiz sich zu machen. Auch im Blick auf die Biografie dieses Menschen. Er ist ja das Produkt einer Biografie. Also Stichworte drauf, die wir hier haben. Alter, Beruf, Stand, Kinder, Angehörige, Gemeinde. Wiedergeboren. Geht er zur Gemeinde regelmäßig, selten, nie, wird er anderweitig auch betreut, seelsorgerlich, ärztlich, klinisch, psychiatrisch, durch wen, wie oft? Also diese Fragen, die ein Stück weit helfen, das Umfeld zu klären. Und von daher, also diese drei oder vier jetzt genannten Punkte sind schon eine ganz große Hilfe, dass ich nicht abrutsche, dass ich am Ende der Stunde als seelsorgerlich Begleitender mich selbst unwohl fühle. Also irgendwo hast du den Zug verpasst. Im Sinne dessen, dass du nicht früh genug Halt gesagt hast. Weil wir ein Stück Verantwortung haben, dem Beklagten gegenüber. Und für diesen Beklagten muss immer ein Freiraum bei mir sein. Ich, es ist jetzt gefährlich, wenn ich das so sage. Ich muss all das, was ich gesagt bekomme, will es mal anders sagen, durch ein Sieb gehen lassen. Ich darf also nicht treu, gut gemeint, das, was mir gesagt wurde, zu meiner Meinung machen. Sonst werde ich gewiss dem anderen Unrecht tun. Und das ist die Gefahr für den Seelsorger, denn er steht ja in der Gefahr, durch die Aussagen des anderen manipuliert zu werden, im Blick auf die Begegnung zu dem Dritten. Ob er es bewusst zur Kenntnis nimmt oder nicht. Wir sind ja auch nur Menschen. Das merkt man ja, wenn einem eine Freundin etwas sagt, im Blick auf eine dritte Freundin, stehe ich, wenn ich nicht Acht gebe, in Gefahr, dem Dritten im Bunde anders zu begegnen als noch gestern. Also muss ich hier als seelsorgerlicher Mensch ganz auf der Hut sein und
Und nun kommen die Fragen, entweder wollen wir uns nicht zu dritt zusammensetzen, oder darf ich mal Informationen einholen bei dem Dritten, oder aber ich muss durch Hinterfragen der Äußerungen dessen, der bei mir Hilfe gesucht hat, sich mir anvertraut hat, durch Hinterfragen herausbekommen, ist das so? Und nicht selten, wenn ich dann beginne, da etwas mehr nachzubohren, kommt eine Verunsicherung bei meinem Gegenüber. Ja, nun, dann kommt das, ja, ich habe das, das kam aber bei mir so an, aber der hat es gar nicht so gesagt. Es kam aber bei mir so an. Und dann muss ich schon helfen, deutlich zu machen, warum? Es ist also eine Verflechtung da. Warum kam es denn bei Ihnen so an? Und dann merkt man oft, dass vorher bereits solche Negativerfahrungen da waren. Und man kann einem solchen Menschen helfen, zu selektiertem, also zu differenziertem Aufnehmen, Hören, Denken zu kommen. Schauen Sie, das ist das Schöne. Das braucht jetzt niemanden von uns zu belasten, sondern das ist eine offene Tür in die Weide. Ich muss nicht bleiben, wie ich heute bin. Gott will mich, meine Persönlichkeit unter dem Einfluss des Heiligen Geistes weiter profilieren. Ich darf reifen, wachsen, anders werden. Es ist also wiederum die Frage, ganz primitiv von mir ausgedrückt, je nachdem, was jemand gerne trinkt, dass er sagt, so ein Mist, das Glas ist nur halb voll. Er kann genauso sagen, wie herrlich, das Glas ist halb voll. Seine Frage, ob ich jetzt Angst habe vor diesem Reifeprozess oder ob ich sage, Mensch, ich darf reifen, ich darf anders werden, ich muss nicht bleiben. Da stehe ich doch diesen Herausforderungen völlig anders gegenüber, als wenn ich in Angst gefangen bin. Was soll daraus werden? Und das hängt jetzt wieder mit gottvertrauendem Denken zusammen. Es ist irgendwo wie ein Kreislauf. Und da brauchen, ich muss das jetzt nochmal sagen, wir brauchen einander. Haben Sie Mut zur Kommunikation, Mut zum Gespräch, untereinander, zum Gespräch mit Gott. Das ist das, was ich mir wünschte, auch im Blick auf Bibelstunden und Hauskreise, dass nicht nur angepredigt wird, dass nicht nur konsumiert wird, dass ein Stück man sich mitteilt, im doppelten Sinne des Wortes, mitteilt, abgibt ein Stück von sich. Aber weitere Fragen bitte. Oder haken Sie nach bitte, wenn noch Sie... Das ist illusionär, ja. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich aufgrund von Fakten, die ich weiß, eine Personalbesprechung dahingehend so beeinflusse, dass ein Ergebnis herauskommt, das nicht herauskäme, wenn dieser Mensch sich mir nicht anvertraut hat. Hier kommen unterschiedliche Dinge wieder. Es ist die Frage, um was es geht bei dieser Sache. Ich trage primär ein Stück Verantwortung, diesem Menschen zu helfen. Das steht bei mir oben drüber. Ich trage die Verantwortung, dass sein Leben qualifizierter wird. Qualifizierter im Sinne, dass Gott eine gute Absicht über seinem Leben hat. Und ich weiß, das spielt natürlich nun herein, dass auch ich durch Fehler
gewonnen und gelernt habe, wenn man sie mir nicht strichlistenmäßig vorgehalten hat, aufs Brot geschmiert hat, sondern wenn diese Fehler geistlich versucht wurden, aufzuarbeiten, dahingehend auszuwerten, dass sie für mich und all die anderen Betroffenen hilfreich sind. Wenn eine, ich will jetzt mal was konstruieren, wenn eine ganz brenzliche Situation entsteht, die dem Berg, wie wir das vor einiger Zeit auch hatten, Schaden zufügt, dann suche ich, ehe es zu einer personellen Entscheidung kommt, vorher das Gespräch mit dem, der sich seelsorgerlich mir anvertraut hat, und sage ihm, ich kann bei der bevorstehenden Sitzung, weil es auch meine innere Überzeugung ist, diese Situation ist nicht mehr tragbar. Ich kann nicht Ihr Advokat sein. Aber ich bringe nichts ein im Blick auf das, was zwischen Ihnen und mir gelaufen ist. Aber ich kann nicht der Advokat sein, weil es von der Situation her nicht möglich ist. Es sei denn, Sie korrigieren Ihr Leben. Es sei denn, Sie bringen in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Dann werde ich Ihr Advokat sein. Auch wenn die andere Seite sagt, das Maß ist voll. Nein, dann werde ich Ihr Advokat sein. Aber wenn Sie das, was Sie von der Schrift her wissen, was gemacht werden müsste, nicht tun, kann ich nicht Ihr Advokat. Ich lasse Sie nicht fallen. Ich helfe Ihnen zu Brücken, zu einer anderen Dienststelle und alles. Aber wenn man mich fragt, ich unterschlage nicht. Ich werde das nicht ausführlich bringen. Es gibt ja heute, das weiß jeder, der Zeugnisse schreibt, wie ein oder zwei Worte Bände sprechen, die in einem solchen Zeugnis stehen. Und wer in Zeugnislesen dann geübt ist, weiß, was das heißt. Ich werde nichts darüber sagen, aber irgendwo werde ich es auch nicht verschweigen. Also von daher, es gibt schon Grenzsituationen. Aber das andere, haben Sie völlig recht, das wäre absurd, geht nicht. Und doch kann man auch dann in der Situation versuchen, weil der mir gegenüber ist, für ihn bin ich verantwortlich. Auch in seiner größten Misere. Ich darf nicht heimsahlen. Führung, Leitung eines Hauses kann anders denken. Ob sie so anders denken soll, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es passiert, dass sie anders denkt. Und Sie haben recht, es wäre absurd. Aber ich kann trotzdem differenzieren darunter. Ja, gerne. Also immer möchte ich eingrenzen. Ich möchte nicht sagen immer. Aber in den meisten Fällen, es ist eigenartig, wenn man die Lebensschicksale dieser Menschen, jetzt mal im Bild gesprochen, übereinander legen würde, können sie fast immer wieder ähnliche Striche ziehen, die für all diese Schicksale irgendwo ihre Gültigkeit haben. Und da spielt die Frage der Sexualität dann eine Rolle. Dort, wo es auch in eine Psychose geht, und Psychose ist ja nicht selten auch wieder mit dem Zwang verbunden, weil man sich, Ihre Frage ist berechtigt, weil man sich unendlich schämt über dem, was da in einem vor sich geht, ohne dass man es, möchte fast sagen, verdrängen kann. Noch nicht mal das. Hat man nicht den Mut, auch im seelsorgerlichen Gespräch es beim Namen zu nennen? Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, eine Brücke zu bauen, indem ich dann frage, kann es sein, ich will das nur einbringen, jetzt einfach mal, nicht, dass es so sein muss bei Ihnen. Also ich gehe einen Schritt oder zwei Schritte vor und gehe bewusst wieder einen Schritt zurück. Dass ich erst frage und sage, kann es sein, aber ich gehe auch wieder zurück und sage, es muss ja bei Ihnen nicht so sein. Und gehe wieder vor und sage, aber könnte es vielleicht doch sein, dass bei Ihnen der Bereich Sexualität auch in dem, was Ihnen jetzt Not bereitet, eine Rolle spielt. Ach, ist sogar offenbar. Ja, also es können also ganz unterschiedliche Zusammenhänge bestehen. Es kann also sein, es kann aber bei Mädchen genauso sein. Es kann also sein, dass in der Zeit der Pubertät, das ist oftmals weit, weit zurück, wo die Sexualität beim jungen Mann ja anders durchbricht als beim Mädchen. Beim Mädchen muss sie in irgendeiner Weise geweckt werden. Beim jungen Mann kommt einfach der Samenerguss. Und hier kann es einfach passieren, dass je nachdem, wo ich auch geistlich beheimatet bin, es sein kann, dass, sagen wir mal, um den Bereich von Konfirmation oder wenn ich zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gehe, was ja oft in diese Pubertätsphase hineingehört, dass auch durch Verkündigung, jetzt kommt wieder Verkündigung, indem nämlich gepredigt wurde, Selbstbefriedigung ist die Sünde. Und oft fehlt Aufklärung, um richtig damit umgehen zu können, weil das bricht ja durch, ob das nur nachts von selbst kommt oder ob ich nachhelfe, dass er zum Tisch des Herrn geht. Und weil in ihm ein schlechtes Gewissen ist, denn er weiß ja, irgendwo sollte ich nicht tun. Und er steht in der Auseinandersetzung damit. Und einmal gelingt's ihm, einmal gelingt's ihm nicht. Und er geht zum Tisch des Herrn und davon weiß er ein Stück weit auch, das ist mir das Heiligste. Und er schämt sich so unbändig, dass das geschieht. Und jetzt pervertiert die Seele. Jetzt entsteht durch, bildlich gesprochen, durch Kurzschlüsse in der Seele, entstehen Assoziationen, Bilder, die er gar nicht will, durch Kurzschlüsse einfach. Und es übertragen sich Gedanken, die da sind, weil die Seele überfordert ist auf Jesus. Es kommen plötzlich in der Fantasie Bilder von Jesus. Und ich schäme mich im Blick auf Sexualität. Ich schäme mich in Grund und Boden. Ich möchte vergehen. Das könnte eine Phase sein. Die andere Phase sein könnte, dass dazu dann kommt bei einem jungen Ehepaar eventuell, wie bin ich erzogen worden im Blick auf Sexualität? Wie geht der Mann mit seiner Frau um? Die ganze Frage, es findet so viel Vergewaltigung in den Ehen statt. Also die ganze Frage, auch welche Einstellung habe ich zur Sexualität? Ist das eine gute Gabe Gottes? Ist es was Schmutziges? Ist es nur da, um Kinder zu zeugen? Ist es hineingegeben, um Freude auch daran zu... Die ganze Frage kommt mit hinein. Und wenn das nicht irgendwo... Also im Grunde genommen muss diesen Menschen geholfen werden, dass sie auch eine neue Einstellung zu dieser guten Gabe der Sexualität bekommen. Dass ich an diesem Punkt anfange, auch mit ihnen zu sprechen. Und dass ich Zeit habe, Geduld habe, um vielleicht auch Erlebnisse, die in irgendeinem Bereich diesbezüglich gelegen haben, dass die wieder entweder wach werden. Oder ich kenne es auch bei Menschen, die nicht verheiratet sind. wo die Not sehr oft damit zusammenhängt, dass sie in Fantasien gelebt haben, im Blick auf unerfüllte Wünsche. Und dass da heraus dann im Blick auf ihr Leben, weil sie auch, und nicht selten kommt da auch der Bereich eventuell, wo man schuldig werden kann, wo eben von daher dann auch, weil man genau weiß, ich habe mich eigentlich, ich will das nicht. Und wenn dann andere Faktoren mit dazukommen, Überlastung zum Beispiel, seelische Überforderung, körperliche Erschöpfung, körperliche Überforderung, nicht selten spielt auch das eine Rolle. Diese Menschen sind nicht selten, obwohl sie sagen, sie sind durch und durch demütig, ein Stück Stolz. Da spielt das eine Rolle, dass sie sich nicht ein- und zugestehen, dass ihnen das passiert ist, und das ist Stolz. Das ist etwas von dieser pervertierten Demut. Sodass man also auch an diesem Punkt anfassen kann, anpacken kann und sagen, warum leiden Sie so unbändig darunter? Sind Sie nirgendwo in Ihrem Leben sonst schuldig geworden? Dass ich also wieder versuche, die Realität etwas zurechtzurücken. Ich muss in Liebe solche Dinge dann auch ganz normal, denn auch diese Sprache ist nichts Schmutziges. Solche Dinge ganz normal beim Namen nennen. Nicht drumherum reden. Sondern ganz normal in ein ganz vernünftiges Gespräch hineinzuführen. Und dann kann man eben doch feststellen, dass wenn auch durch medikamentöse Behandlung einmal dieser Psychosezustand etwas zurückgeht, wenn diese wunde Seele dadurch etwas sediert wird, dass dann beides kann geschehen. Es kann sein, dass die Gesprächssituation noch geringer wird. Es kann aber sein, dass die Gesprächssituation offener wird. Das muss ich rauskriegen, wo tut jemand blocken, sodass ich mir sage, halt, die und die Fragen, das ist zum Beispiel auch Gesprächszettel wieder, die und die Fragen hätte ich zwar jetzt, aber der Augen der Kairos ist nicht gegeben, ich darf sie aber nicht vergessen, also notiere ich sie mir jetzt für einen späteren Zeitpunkt und mache mir vielleicht an den Rand einen grünen Strich, was heißt Hoffnung für mich, für ein späteres Gespräch weiterzukommen. Und wenn ich über meine Gesprächszettel gehe, merke ich genau, ist das grün durchgestrichen oder nicht, ist es noch offen, kann ich also nachhaken. Von daher sind also solche Gesprächsnotizen eine unwahrscheinliche Hilfe und man sollte, selbst wenn man irgendwo blockiert ist innerlich und meint, ach, kann man doch nicht machen. Das ist wahrscheinlich zunächst mal eine Frage von Gewohnheit. Man ist das andere gewohnt oder eben nicht gewohnt. Aber solche Gesprächsnotizen können eine unwahrscheinliche Aufgabe sein, weil sie eben auch ein Stück Kontrolle, sie sind auch ein Stück auf WV, auf Wiedervorlage, dass ich also wieder darauf zurückgreifen kann oder zu einem Zeitpunkt sie wiederhole, den ich mir im Kalender eintrage. Es gibt also Situationen, wo ein Gespräch vielleicht, wo ich meine, ist zu Ende, aber ein halbes Jahr später ist vordatiert, entweder bei meiner Sekretärin oder bei beiden ja auch, Wiedervorlage, Anruf an diesem Tag oder Schreiben eines Briefes, wie vor wenigen Tagen. Ich habe von einer Frau über lange Zeit, die im Krankenhaus war, keine Rückkopplung mehr bekommen. Ich habe versucht, einfach ranzukommen über Telefon, das Alte ging nicht mehr. Also sofort, weil die Zeitspanne so lang ist, hingesetzt, Brief geschrieben. Und das ist wesentlich, weil Menschen auch wiederum dadurch Kontakt aufnehmen, wieder Neues entsteht. Dass sie, wenn sie ein Stück Zuwendung erfahren, musst du gleich sagen, ich müsste es öfters tun. Da kommt jetzt das, ich müsste es öfters tun, aber da sind Grenzen. Und deswegen mein aufrichtiges Beten, jetzt mitten aus der Praxis heraus, Herr, segne mein Tun und Lassen, weil es dann auch nicht geht. Es ist schon nach 12. Wir machen Pause.